Connection. Japanisches Film Festival. Frankfurt am Main.
Und darüber unterhalten wir uns jetzt, Maike.
Richtig.
Über die Nippon Connection, über das 26. Filmfestival, das größte japanische Filmfestival weltweit. Das war jetzt vom 2. bis 7. Juni und du bist da gewesen. Und ich habe schon gelesen, es waren letztes Jahr 20.000 BesucherInnen da. Und wahrscheinlich dieses Jahr auch sehr, sehr viele. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Vielleicht gibst du noch mal kurz so einen Einblick zu den Hintergründen vom Nippon Connection, wie es entstanden ist und wer es macht.
Das war die 26. Ausgabe von der Nippon Connection in Frankfurt am Main. Angefangen hat alles am Campus in Bockenheim. Und dort gibt es ja dieses schöne, wirklich sehr schöne Studierendenhaus, wo auch die Pupille, das studentische Kino drin sitzt, seit über 70 Jahren tatsächlich, noch älter als der Acker-Filmclub, habe ich jetzt erfahren. Und genau, was ein Haus eben nur für Studierende ist. Und dort hat das Ganze begonnen als studentisches Filmfestival, komplett ehrenamtlich von Japanologie-StudentInnen, die einfach Bock hatten, japanische Filme zu zeigen und auch japanische Kultur zu vermitteln. Es ist ja viel mehr als ein Filmfestival. Du kannst ja da so Tee-Workshops machen, Origami. Es gibt Konzerte. Wir haben gerade eine Pianistin gehört, Masako Ota, die hat dort auch gespielt. Es ist eine unglaubliche Bandbreite von verschiedenen kulturellen Angeboten, wird auch super angenommen und ist in den letzten Jahren einfach krass gewachsen, dass die auch die Location wechseln mussten, weil das Bockenheimer oder das Café Kotz einfach zu klein wurde für die ganzen Menschen. Diese 20.000 Leute hat das gar nicht mehr gefasst. Anfangs war das Orpheus Erben noch dabei, ein ganz kleines Kino in der Nähe. Das wurde irgendwann auch zu klein. Jetzt sind es inzwischen 3 Arthouse-Kinos, Naxos-Hallen, Musonturm, DFF, also das Deutsche Filmmuseum ist mit der Retro am Start. Das ist riesig geworden. Ja.
Das ist schon unglaublich krass, dass die das auch immer noch unbezahlt ehrenamtlich machen als Gruppe. Und ich finde schon erstaunlich, dass es auch insgesamt das größte japanische Filmfestival ist, nicht nur außerhalb von Japan.
Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich habe letztens auch einen Artikel in der Frankfurter Rundschau gelesen, da war es dann auch so kurz. Ja, im Publikum hieß es, das sei das größte japanische Filmfestival außerhalb des Landes. Und dann so, nein, der Programmdirektor Florian Hör berichtigt weltweit. Also selbst in Japan gibt es kein größeres Filmfestival, was sich nur mit japanischem Film befasst. Ich meine, die haben internationale Filmfestivals. Dort bringen die Programmleute auch sehr viel mit vom japanischen Filmfestivals, weil tatsächlich in Japan, was ich auch spannend fand, auch Rundschau-Info, gebe ich jetzt einfach mal wieder, ist, dass in Japan 2/3 der Filmindustrie selbst aus dem Land kommt. Also die Leute konsumieren mehr japanischen Film und es wird auch mehr produziert im Land. Währenddessen, was der deutschen Film angeht, und das haben wir auch immer mal wieder hier schon angesprochen, ist es relativ prekär, weil auch mit dem neuen FFG, dem Filmfördergesetz, geht die Förderung runter für alles und hier macht es gerade mal 27% aus, was der deutsche Film auf dem Markt für einen Anteil hat. Tendenz sinkend.
Das ist auch total interessant.
Ja.
Also wir beschäftigen uns jetzt mit einem riesigen Filmfestival, mit riesigen Locations und es gibt auch noch ein großes Rahmenprogramm. Also wir kommen gleich zu den Filmen und aber sagst du noch mal was zum Rahmenprogramm?
Genau, das Rahmenprogramm. Da haben wir ja auch einen kleinen O-Ton mitgebracht und wir dachten auch, wir steigen so ein bisschen beschwingt ein mit der Option, vielleicht nachher noch ein bisschen mehr davon zu hören. Jetzt kommt japanische Radiogymnastik, Radio Taiso.
Da seid. Also hier geht es um jetzt Radiogymnastik, so eine japanische Gymnastikprogramm live hier mit mir. Und zwar, diese Radiogymnastik heißt es so, weil früher vom Radio diese Musik rauskam und dann die Menschen haben dann diese Musik gehört, bestimmte Musik, und dann haben die Menschen angefangen zu Gymnastik zu machen. Und deshalb heißt es, ne? Also früher war es nur Radio. Ne? Und das als Medien. Hier das kurz zur Info. Und jetzt habt ihr sozusagen Möglichkeit hier Radiogymnastik mitzumachen mit mir. Und weil heute so Grundfinale ist vom Radiogymnastik dieses Jahr, machen wir für euch jeweils, also es gibt Radiogymnastik Nummer 1 Und es gibt auch noch Radiogymnastik Nummer 2. Und genau, ich würde heute gerne jeweils zweimal mit euch machen und dann morgen ist Muskelkater garantiert. Also übt ganz fleißig und jetzt kannst du loslegen.
Jetzt kann losgehen. Nummer 1 bitte.
Das sollten wir unbedingt übernehmen, Radiogymnastik, besonders im Morgenradio.
Das beschwingt auf jeden Fall, wenn du so viel im Kino sitzt wie wir und diesen stressigen Festival-Alltag da lebst und dann hast du mal 10 Minuten Bewegung. Das war echt richtig cool, wurde super auch angenommen. Es war Open Air für alle. Man hat vielleicht an der Kulisse auch ein bisschen gehört, es war ultra viel los. Also sehr viele Menschen, Familien, Essstände, ne, Pokémon-Karten, also Eis, ne, sowas. Also es ist wirklich auch so ein familientaugliches Ding. Auch wenn man jetzt nicht ins Kino geht, kann man da einfach aufs Festivalgelände.
Willst du noch mehr zum Rahmenprogramm sagen?
Ja, genau, es gab, es gibt auch schon seit Jahrhunderten, also solange ich die Nippon Connection kenne, Karaoke, inzwischen haben sie das zu Rudel-Karaoke gemacht, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Jetzt standen da auch ein paar Videokonsolen rum, man konnte da Mario Kart zocken, es gab einen Sumo-Ringer, auch der stand zur freien Verfügung sozusagen vor der Naxos-Halle und du konntest, egal mit welcher Statur, in welchem Alter, konntest du mit einem Sumo-Ringer ringen. Fand ich auch ganz
nett. Mit einem welchen Geschlechtes?
Ja, ein männlicher. Und dann gab es eben auch ein paar Open-Air-Konzerte, die waren auch gratis. Wie gesagt, also überall liegen bunt bedruckte, in pink natürlich, weil die Farbe des Festivals ist pink, bedruckte Papiere rum mit Anleitungen, wie man Kraniche und Robben aus Origami faltet. Das war dann auch sehr schön. Am Ende des Festivals lagen überall diese Kraniche rum. Und also Workshops zum Papier schöpfen, auch einen Japanischkurs gab es zur Einführung, Karate von bis und dann auch natürlich die obligatorische Trash-Filmnacht. Ja, da war ich schon lange nicht mehr, aber das ist auch immer ganz nett, auch ein bisschen... Ja, es ist auch sehr männlich dominiert tatsächlich. Und da kommen wir vielleicht noch zu unserem Fokus.
Ich wollte jetzt überleiten zu den Filmen und du bist ja hingegangen aus einer queer-feministischen Perspektive und hast dir das Ganze auch so angeguckt. Gab es denn Schwerpunkte dieses Jahr?
Genau, der Schwerpunkt, die haben immer jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr war das Motto Shades of Reality, also die verschiedenen Schattierungen der Realität, kann man sagen, ne? Was ist wahr, wie bildest du Wahrheit ab, auch natürlich mit Blick auf KI, weil das kannst du einfach nicht mehr ausblenden, in der Kunst ist das einfach auch präsent. Aber das Logo fand ich auch ganz schön, hatte eben den Fokus auf die Kunst, also dieses Jahr war das Logo ein Mensch, der geschminkt ist wie im traditionellen japanischen Theater. Ich glaube, Kabuki-Theater heißt das, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, auch im Trailer sieht man das ganz schön, könnt ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Nimmt da so ein Wattepad und entfernt so seine Schminke und dahinter kommt so eine andere Ebene zum Vorschein.
Was dieses Maskenthema auch, gell?
Masken, genau. Ja. Aber lässt natürlich auch sehr viel Spielraum zu, ne? Was ist Realität? Was sind verschiedene Lebensrealitäten? Genau. Das war das Motto.
Und was hast du da gesehen?
Ja, was habe ich gesehen? Ich habe viel weniger gesehen, als ich wollte, aber das ist natürlich immer so. Du kannst nicht alles angucken. Ich wollte mir eigentlich tatsächlich diesen Vortrag von Vic Atanasoff über Female und Male Gaze anschauen, aber leider waren dann doch die bequemen Sitze im Arthouse-Kino zu verlockend, als dass ich mich nochmal auf harte Stühle begeben hätte und dann habe ich es mir doch nicht angeschaut. Was ich aber total toll fand, und das war wirklich eins meiner Highlights aus mehrererlei Hinsicht, waren XF, haben sie das genannt. Das sind die Experimentalfilme Frankfurt. Die hatten eine Special Screening in der Pupille, eben im studentischen Kino. Die waren dieses Jahr auch wieder dabei, nach sehr vielen Jahren, wo alles begann, eben am Bockenheimer Campus. Und XF hat aus der Isolation feministische Experimentalfilme aus den 80er und 90er Jahren gezeigt von weiblichen Regisseurinnen und auf 8 und 16 Millimeter. Also wirklich, die haben Kopien aus Japan rübergeschifft, die dann teilweise im Zoll stecken geblieben sind. Genau, da haben wir auch einen kleinen O-Ton zu.
They ship the prints from there, it's from their personal archive. It's not in a huge archive in Japan, the films. And we were also very, very lucky. And at this point, I want to immensely thank Pascal Collada and the team of Nippon Connection, because the films were sent from Japan. Everything, if you want to show them physically, it's kind of a complex thing to do. They were stuck at customs until last Friday. So it was until Friday not clear if we can show them in this beautiful projection or not. So we were kind of sweating a lot until last Friday, but Pascal Pomada from the Concord actually was a hero and released them from customs. So please make a big applause for Pascal.
Also die Kopien wurden aus einem privaten Archiv verschifft, hieß es hier in der Einführung. Wir wollten wirklich sehr gerne die analogen Kopien zeigen, hat die vortragende Person gesagt. Und an der Stelle wollte sie sich noch bei Pascal Porada vom Team der Nippon Connection bedanken, der nämlich die Filme aus dem Zoll befreit hat. Dort haben sie bis Freitag vor dem Spieltermin noch festgesteckt. Und eben der Mensch von der Nippon Connection hat sie dann aus dem Zoll befreit, was natürlich sehr aufregend war, wenn du einen Film zeigen willst auf 8 und 16 und du willst halt wirklich auf Material zeigen. Und klar könntest du natürlich eine digitale Kopie auch einfach bekommen, aber das ist natürlich was anderes, wenn du ratternde Projektoren mitten im Raum stehen hast und auch ein anderes, genau, das ist ein ganz anderes
Erlebnis. Andere Atmosphäre auch. Ja, ne? Ja, das glaube ich, abenteuerlich.
Genau, zu XF habe ich noch einen zweiten O-Ton.
And so we will have like a program which is kind of split from the 80s and then the 90s, but what they all do have together in a sort of way, or what I find interesting, also in the programs that Akai Nagan and Mayim Zas did, there are all these films, even though they're super different from each other, are dealing in different ways with ways of entrapment, of or gender identity, like criticizing the very, limited and anguishing form of being fixed to certain gender stereotypes in the films from Mari Terashima and Yoko Asano. There's like a very playful and almost breaking free and moment of dealing with these gender fluidities. And in the last print on Yoko Asano, Yoko Mada and Homi Saiki, you will have more kind of on another layer the social moment of depression conflicted with gender politics at the time in the 90s.
Also das wurden ja 6 Kurzfilme gezeigt an dem Abend und die waren aus den 80er und 90ern, waren sehr, sehr verschiedene Filme, auch von der Machart, teilweise Stop-Motion, teilweise wahrscheinlich auch direkt auf das Material gemalt, so wie das aussah, animiert. Aber was alle diese verschiedenen Filme gemeinsam haben, ist, dass sie die limitierte und fixe, sehr starre Gender-Identität kritisieren und auch sehr verspielt mit den Gender-Fluiditäten umgehen. Die späteren Filme handeln dann auch von der Depression in einer Politik der 90er. Ich kenne mich leider nicht gut genug aus in japanischer Geschichte, als dass ich wüsste, worum es da ging. Aber scheinbar hat es da auch nochmal Rückschritte gegeben in Sachen Gender und Feminismus. Obwohl leider Japan natürlich auch keine Ausnahme ist, weltweit immer noch eine sehr patriarchale Gesellschaft, auch bis heute.
Ja, da schließt sich die Frage an, wie präsent waren denn auch feministische Filme oder mit feministischen Themen und FilmemacherInnen und KameramacherInnen oder Kameraführende?
Ja, es gibt sie, aber tatsächlich musst du sie immer noch suchen.
Tatsächlich?
Ja, und also du kannst, das habe ich dir im Vorgespräch ja auch gesagt, du kannst wahrscheinlich 6 Tage auf der Nippon Connection sein und dir 4 bis 5 Filme am Tag angucken, ohne irgendwie einer Flinterperson, die hinter der Kamera gestanden hat, zu begegnen. Und auch vorne, wenn moderiert wird, also da gibt es immerhin Marion Klompfass, das ist eine der Gründerinnen, die ist auch immer noch da und moderiert. Und es gibt auch viele übersetzende Personen, aber es ist trotzdem wie in jeder Branche immer noch sehr männlich dominiert. Und da habe ich mir einen Film angeguckt, Kaneko Fumiko. Da habe ich auch einen etwas längeren O-Ton, der geht 5 Minuten. Da mache ich das Voice-Over dann gleich live. Das ist, Kaneko Fumiko war eine Anarchistin Anfang des 20. Jahrhunderts, die einen Anschlag auf den Thronfolger der Kaiserfamilie geplant hatte. Und sie wurde dann zum Tode verurteilt, dann begnadigt, also zu lebenslangem Gefängnis verurteilt und schrieb im Gefängnis ein Manuskript, das leider zum Großteil von der Administration dann vernichtet wurde. Aber einige ihrer Gedichte sind enthalten. Und eben auf 10 ihrer Gedichte fußt dieser Film Kaneko Fumiko von Sachi Hamano. Und Sachi Hamano ist eine Veteranin des japanischen Pink-Films, also des erotischen Films und Sexfilms. Sie hat über 300 Filme gemacht, das Jahrgang 1948. Und wenn du willst, liebe Sabine, können wir jetzt mal Aber hören, ja. was sie zu sagen hat.
Arigatou gozaimashita. もちろんあの研究者とかはいますので、一部の人には知られていましたけれども、ただあの。
Vielen Dank erstmal. Es gibt eine Reihe von ForscherInnen in Japan, aber nur eine geringe Anzahl an Leute würden den Namen Kaneko Fumiko kennen. Der Fall im Film, der im Film beschrieben wird, wird allgemein nur als der Fall Park Yol, also nach ihrem Partner und ihrem Kampfgenossen Park Yol benannt. Als wäre Kaneko Fumiko lediglich sein Anhängsel, sein Sidekick. Ich wollte in meinem Film die Person Kaneko Fumiko porträtieren. Eine Person, die nicht einmal zur Schule gehen durfte, eine harte Geschichte und Kindheit hatte, sich aber selbst aus dem Matsch herausgezogen und aus ihrem missbräuchlichen Umfeld herausgezogen hat und etwas erreicht hat. Ich habe von ihrer Person erfahren, als ich ihr Buch las, das sie im Gefängnis schrieb. The Prison Memoirs of a Japanese Woman. Zu lesen ist das übrigens auf archive.org. Wir verlinken euch dann das. Als ich das gelesen habe, wurde sehr klar, wie sie vom Kaiserreich Japan und dem System diskriminiert und gefoltert wurde. Das hat etwas in mir berührt und ich wollte mehr über sie erfahren. Mir hat die japanische Gesellschaft auch in etwa so etwas vermittelt wie, ich sollte gar nicht existieren. Und doch existiere ich. Ich ging nach Tokio, um Regisseurin zu werden. Aber in den 1960ern war es für dich in Japan nur möglich, Filme zu machen, wenn du A, ein Mann warst und B, einen Uni-Abschluss hattest. Also wurde ich ausgeschlossen, nur weil ich als Frau geboren war. Ich ging also in eine etwas andere Filmlandschaft, zum Pink-Movie-Genre, also dem japanischen Erotik- und Sexfilm. Dort konnte ich dem Regisseur assistieren und wurde schließlich selbst Regisseurin. Ich hatte mein Debüt als Filmemacherin mit einem Pink-Movie im Jahr 1971. Da war ich 23 Jahre jung. In den nächsten Jahrzehnten habe ich viele Pink-Filme gemacht, die sich mit der weiblichen Sexualität aus Perspektive von Frauen befasste. Dann im Jahr 1996, vor genau 30 Jahren, ging ich auf ein Frauenfilmfestival in Tokio und dort wurde gesagt, dass Frau Tanaka die Frau mit den meisten Filmen war, mit nur 6 Filmen. Ich hatte bereits über 30 Jahre in dieser Industrie gearbeitet und über 300 Filme gedreht. Und nun wurde ich ausgeschlossen und es wurde so getan, als würde ich gar nicht existieren, weil ich im Pink-Film-Genre tätig war. Trotzdem war es damals ein Riesenschock für mich und genau zu diesem Zeitpunkt entdeckte ich die Autobiografie von Kaneko Fumiko. Danach fing ich an, normale Filme in Anführungsstrichen zu machen, anstatt Pink-Movies und wollte ihre Lebensgeschichte wirklich gern erzählen. Aber da Kaneko Fumiko vor über 100 Jahren lebte, brauchte es allein für die Kulisse ein sehr großes Budget und wir mussten sehr viel Arbeit investieren. Daher hat das alles etwas gedauert. Dann kam 2019 ein koreanischer Film über Park Yol, also ihren Kampfgenossen und Lebensgefährten, und Kaneko Fumiko heraus. Und da wurde sie als Turteltäubchen und anhängliches Frauchen von Park Yol dargestellt. Da dachte ich, das ist nicht die Kaneko Fumiko, die ich kenne. Kein Wort hat der Film verloren über ihre Gedanken oder darüber, wofür sie einstand. Keins ihrer Gedichte wurde zitiert und auch nur irgendetwas, das sie geschrieben hatte. Die Wut darüber hat mich dazu gebracht, diesen Film zu machen.
ピンク映画だったからですけれども、しかしそれにしても私は自分の存在が認められていないという本当に大きなショックの中で読んだのが出会ったのが金子文子の何が私をこうさせたかでした。 それで私はその時から、いっぱいがピンク映画ではない映画を撮るようになったんですけれども、ずっと私はその時から金子文子が撮りたいと思っていましたが、金子文子を撮るには100年前の日本を描かなくてはいけないし、予算的にもちょっと無理なところがありました。ところが2019年に韓国映画で金子文子と白夜という映画が公開されました。この韓国映画で描かれた金子文子は本当に白夜を好きで好きで好きで、そして白夜と一緒に死ぬことを夢見るようなチャーミングな女性でした。こんな文子は違う。ここには文子の思想も言葉も何も描かれていない。その怒りが私にこの映画を作らせました。長くなってごめんなさい。
Das ist auf jeden Fall ein Applaus wert.
Sag mal, und das ist die Person, von der du gerade gesprochen hast, die dann heute 78 Jahre alt ist und so viele Filme gedreht hat und so ausgegrenzt wurde.
Und sie stand da vorne und hat, du hast ihre Wut auch gespürt. So. Und ich fand das so cool. Und vor allem auch diese Figur Kaneko Fumiko im Film war so etwas, dass du halt im Film und gerade im japanischen Film einfach nicht so oft siehst. Eine Frau, die sich selber mehr oder weniger Lesen beibringt, dann selbstbestimmt ihre Sexualität und ihre Gefühle und Beziehungen lebt und das Anfang des 20. Jahrhunderts die Anarchistin ist, die politische Texte liest, die nicht das unterwürfige Frauchen ist, sondern die ganz klar sagt, wofür sie einsteht und die auch ihr unter Druck und unter Folter ihre Meinung nicht ändert und die auch und auch wie sie dargestellt wurde, fand ich total toll, weil sie nicht jetzt so irgendwie schön geschminkt war irgendwie, sondern man hat ihre Poren gesehen und sie war jetzt nicht irgendwie die, also es war eine hübsche Frau, so keine Frage, aber es war halt nicht so auf glatt gebügelt und irgendwie so.
So körperlich inszeniert.
Genau, es war einfach, da ist so eine Person und die hat ihre Gedanken und ihre Gefühle und das, sie hat das geschrieben, sie hat ein Buch geschrieben und sie ist nur 23 Jahre alt geworden und trotzdem eine total beeindruckende oder gerade deswegen eine total beeindruckende Person gewesen, die ja fast kaum bekannt ist. Deswegen, wir werden euch auf jeden Fall ihre Memoiren, die stehen komplett im Internet zum Einlesen, auf Englisch allerdings, auf archive.org werden wir euch verlinken, falls ihr da mal reinschauen möchtet. Das lohnt sich vielleicht.
Spannend. Mhm. Über DeepL ist das ja auch kein Problem, das zu übersetzen.
Ja, denke ich auch.
Diese beeindruckende Person hast du kennengelernt. Mhm. Und dann gab es ja auch ziemlich viele Gästinnen.
Gästinnen auch, ja.
Und kannst du da noch was erzählen?
Ja, es waren sehr viele FilmemacherInnen da, die dann natürlich ihre Filme vorgestellt haben, Fragen beantwortet haben aus dem Publikum. Das ist ja auch total charmant. Manchmal auch. Hier war der Drehbuchschreiber, also ein Mann tatsächlich auch dabei, der hat sogar einen Preis bekommen für sein Drehbuch. Und ansonsten waren die Teams, also so wie ich es gesehen habe, es hieß, es wären ganze Teams, also mit Licht und Ton und allem angereist. Die Teams, die ich jetzt gesehen habe in den Vorstellungen, die waren relativ klein. Hängt natürlich auch mit den Kosten zusammen, wenn du die Leute immer einfliegen musst. Aber da gab es schon verschiedene Aspekte, auch Produktion, Drehbuch, Musik manchmal. Manchmal war das alles in einer Person, weil als so eine One-Man-Show zum Beispiel, also es gab einen Anime, der wurde von einer Person mehr oder weniger von vorne bis hinten alleine gemacht über die Pandemie, wo die Person halt sehr viel Zeit hatte, ihren Job gekündigt hatte und gesagt hat, ich mache jetzt ein Anime. Fand ich auch beeindruckend so. Und bei den Animes muss ich aber auch sagen, Anime ist ein ganz klarer und fester Bestandteil des japanischen Kinos und auch der Nippon Connection. Und es liefen, weiß ich nicht, 6 oder ein halbes Dutzend Filme vielleicht oder vielleicht sogar mehr im Programm. Und es war nicht eine Flinterperson hinter der Kamera bei den Animes. Und das ist dann natürlich schon immer so ein bisschen ernüchternd. Auch wenn die Perspektiven im Film manchmal auch weiblich sind und auch finde ich sehr schön rübergebracht, ist es natürlich schon auch was anderes, wer dann da hinter der Kamera steht.
Wie divers ist denn überhaupt das Angebot in Japan? Wie kannst du das einschätzen?
Ich war noch nie da und ich kenne halt nur die Medienlandschaft, die Filme. Ist halt auch die Frage, wie authentisch das ist. Was ich halt immer höre, ist tatsächlich, dass zum Teil die Filme das schon auch authentisch rüberbringen. Also es gibt ja und da habe ich jetzt auch einen kleinen O-Ton noch dazu, eine relativ aktive und beliebte Manga-Szene und Anime. Und unter den Mangas gibt es noch so eine Kategorie, die nennt sich Boy-Romance, also schwule Beziehungen zwischen Schülern. Die sind wohl auch, glaube ich, zumindest gehört es auch bei weiblichen Leserinnen sehr, sehr beliebt, auch bei jüngeren wahrscheinlich dann. Und demgegenüber hat der Filmemacher Anshul Chauhan seinen Film Tiger gestellt. Da geht es nämlich, weil er wollte das nicht so als zahme Boy-Romance, eine schwule Geschichte erzählen, sondern eben eine Geschichte von einem einen Mann, einem schwulen Mann, der auf die 40 zugeht mit Kinderwunsch. Und das Absurde an dem Film, und das war auch tatsächlich der Grund, warum er diesen Film gemacht hat, und das gibt es halt in echt, ist, dass es inzwischen so Heiratsagenturen der anderen Art gibt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal da rein und hören uns mal an, was Anshul Chauhan zu sagen hat.
The agency is talking about in the film is called Niji Agency. And in reality in Tokyo, there's an agency called Colorless FSB. And that was one of the main reasons I decided to actually make this into a feature film. Before, I just wanted to make a short film. And I thought, okay, I can make a short film. But then I found out that there's an agency who's connecting, the community to have a baby and some kind of solution, which is not the actual solution, but that's when I thought, okay, maybe I have a full picture or kind of a full art I can, I can justify if I make a picture film. And that's when I started writing the script and turning it into a full screenplay. And that's when I felt confident, okay, I can make a full picture film. And they do exist, yeah.
Also Anshul Chauhan hat in enger Zusammenarbeit mit der LGBTIQ-Szene in Tokio gearbeitet, hat auch Leute aus der Pornoindustrie besetzt, aus der Sexarbeit besetzt, was ich total schön fand an dem Film, dass Sexarbeit so unaufgeregt eben dargestellt wurde. Und der Aufhänger war tatsächlich für ihn auch, eben, dass er diese Heiratsagenturen, die irgendwas mit, ich habe es leider nicht verstanden, Color, das Agency oder so heißen, dass er die vorstellen wollte, weil das für unser Verständnis so absurd ist. Das sind Agenturen, weil in Japan sind gleichgeschlechtliche Ehen nicht erlaubt, völlig undenkbar. Und wenn queere Menschen Kinder wollen, ist das mehr oder weniger unmöglich, außer sie heiraten eben eine Person des anderen Geschlechtes, was ja jetzt eine sehr suboptimale oder eine Notlösung ist, so wie Anshul Chauhan das nennt. Und diese Agenturen, die dann sich auf den Christopher Street Day teilweise hinstellen und ihre Flyer verteilen und Seminare anbieten, ich muss wirklich lachen, wenn ich dran denke, weil es wirkt so skurril für unsere Ohren, aber es ist wohl eine ernsthafte Lösung. Die wollen dann sozusagen Freundschaften etablieren zwischen queeren Menschen, dann eventuell halt auch eine Heirat anbahnen, die auf Freundschaft basiert. Die Menschen haben dann ihre Partner, Partnerinnen halt außerhalb des Hauses, aber können dann halt durch künstliche Befruchtung oder Adoption eben auch zu einem Kind kommen, weil sie in einer Hetero-Beziehung offiziell sind. Und eben, das gibt's halt wirklich. Und
das, als Agenturen, ja, ich glaube, das Agenturen, ist das neue, genau. Das Lebensmodell gab es ja
klar
überall oder ja. Hier ja auch.
Aber mit Seminar und so da und dann jetzt hier, you got a match, also so ein bisschen halt auch wie Tinder, aber so institutionalisiert schon, das wirkte einfach sehr, sehr skurril.
Ja. Ist das teuer?
Das weiß ich nicht, das wurde im Film jetzt nicht gesagt.
Ah ja. Sag mal, Maike, du bist ja jetzt das 12. Mal da gewesen. Auf den
Ja, mindestens, ja.
Mindestens, ja. Kannst du das so überblicken oder benennen, was sich verändert hat in der Zeit? Also thematisch oder auch in der Diversität oder so verschiedenen Kategorien?
Also ich erinnere mich, na gut, vor wann war das? Fukushima war 2011, da war natürlich einfach das ein Riesenthema. Die zerstörten Gebiete, die unbewohnbaren Gebiete, der Tsunami, das, ja, der Super-GAU. Das ist natürlich immer auch ein Spiegel seiner Zeit einfach. Wenn du zeitgenössischen Film hast und die Filme sind alle aus dem letzten Produktionsjahr, dann beschäftigen sich die Leute mit aktuellen Themen. Und jetzt ist halt, würde ich behaupten, mehr als noch vor 12 Jahren einfach Gender, Identität, Queerness mehr ein Thema. Also nach meiner Wahrnehmung, aber vielleicht habe ich es auch damals nicht so wahrgenommen. Vielleicht hatte ich auch einfach noch so, nicht so einen Blick dafür. Ja, was hat sich verändert? Es ist größer geworden, es ist professioneller geworden, es ist auch kommerzieller geworden. Das ist natürlich auch so ein bisschen schade, wie ich das wahrnehme, weil du halt mit Werbung zugeballert wirst einfach vor jedem Film. Aber klar, die Filme musst du auch bezahlen. Filmfestivals sind übelst teuer. Also die Leute sind auf SponsorInnen angewiesen. Das ist einfach so. Und dann muss man das vielleicht in Kauf nehmen. Und es zieht halt Leute an aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet. Also es wird, ich glaube, die 20.000 wurden wahrscheinlich noch geknackt dieses Jahr. Es wird immer größer und auch etablierter. Die Stadt Frankfurt fördert das auch, was ja auch schön ist. Und es wird nur so eine feste Größe in der Kulturlandschaft. Hat halt auch zwei Aspekte, finde ich.
Ja, verstehe ich. Ja. Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen, die ich dir gerne stellen würde. In der westlichen Filmindustrie ist ja auch seit MeToo oder mit MeToo sexualisierte Übergriffe und sexualisierte Gewalt ein großes Thema, wird auch immer wieder benannt bei den Filmfestivals auf der Berlinale oder in Österreich, in Wien. Hast du was mitgekriegt, wie das in Japan ist, ob das da auch Thema ist oder?
Ich habe nichts mitgekriegt, dass es thematisiert wird. Das ist, glaube ich, auch sehr schwierig, sowas zu adressieren, weil Kritik an Staat und Institutionen, ja, ich erinnere mich, letztes Jahr gab es einen Vortrag zu, der hieß Zensur in Japan, und es gab dann so aus dem Publikum so sehr kritische Anmerkungen, dass dieser Zensurbegriff ja vielleicht nicht so angemessen ist, weil Japan ist kein autoritäres Regime. Aber was wir auf jeden Fall erleben oder was die Künstlerin erzählt hat, was sie erlebt, ist, wenn sie unbequeme Kunst macht, ist, dass es ihr dann schwer gemacht wird, ihre Arbeit einfach zu machen, dass sie keine Orte findet, wo sie ausstellen kann, dass vielleicht auch mal die Polizei vorbeikommt und so ein bisschen Repression ausübt. So. Und das haben auch feministische Künstlerinnen in der Vergangenheit erfahren. Zum Beispiel gab es eine, die ihre Vulva in 3D gedruckt hat, die wurde dann auch verhaftet. Warum auch immer. Wir hatten auch letztens über die Trostfrauen geredet und wie das aufgearbeitet wurde. Es wird nicht aufgearbeitet in Japan, und auch die Rolle, die Japan im Zweiten Weltkrieg hatte, wird nicht aufgearbeitet. In fast allen Filmen, die ich gesehen habe, stellt Japan sich als Opfer dar. Klar, Hiroshima und Nagasaki waren eine Riesenkatastrophe, humanitäre Katastrophe. Aber ich meine, Japan war faschistisch, so, ne? Und das wird kaum thematisiert, so. Also so ein bisschen. Oder eben die Kolonialgeschichte in Korea, war ja auch die Geschichte von Kaneko Fumiko. Sie war während der Kolonialzeit in Korea und hat einfach Japan kritisiert für diese Rolle als kolonialistischer Staat. Und das wird überhaupt nicht wenig reflektiert von Seiten, also von institutioneller Ebene.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist es super schwierig, sowas zu adressieren. Ich sehe halt in den Filmen, und das ist auch was ich sehe auf jeden Fall, ist, dass es mehr weiblich gelesene Figuren gibt, die sich wehren. Und da habe ich noch einen schönen O-Ton. Sehr passend.
Also nochmal zusammengefasst, sexualisierte Gewalt ist kein Thema, und es gibt sowas wie bestimmte Tabus, was du gerade benannt hast eigentlich.
Ich kenne den Dialog nicht, ich kann die Sprache nicht, deswegen weiß ich nicht, was hinter der Kamera
von den Außeneindrücken,
Aber vor der Kamera wird es thematisiert, und da habe ich auch noch einen spannenden O-Ton dazu.
Gerne.
Ja?
Maybe too early to say, but maybe a new wave of J-horror is that most of these films mix horror with comedy.
Also Florian Höhr, der Programmchef, sagt, vielleicht ist es dafür noch zu früh, aber ich habe den Eindruck, dass eine neue Welle J-Horror, also Horrorfilme aus Japan, im Kommen ist. Und die meisten dieser Filme mischen Horror mit Comedy oder Satire. Das ist bei einigen Filmen hier im Programm der Nippon Connection so und auch bei diesem Film Magmag. Die Regisseurin Yurian Retriever ist eine berühmte Komikerin. Es ist ihre erste Arbeit als Filmemacherin und sie zieht darin J-Horror nicht nur durch den Kakao, es ist auch eine Hommage an das Genre. Der Film wurde bereits auf der Berlinale gezeigt. Dort war die Regisseurin anwesend und erzählte, dass einige Charaktere im Film, vor allem männliche Charaktere, auf echten Leuten basieren, die sie kannte. Und dieser Film ist eine Art Rache an ihnen. Wenn ihr also an euer nächstes Kunstwerk denkt, das ihr kreieren wollt, vielleicht könnt ihr euch den Film zum Vorbild nehmen. Meiner Meinung nach ist das eine sehr friedliche Art, Rache zu üben, sagt Florian Höhr.
So. If you watch the film, maybe you can also think of the next artwork you are going to create. I think that's a very peaceful way of getting revenge.
Meinst du, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort für heute? Oder hast du noch was?
Ich habe noch zwei Sachen, die ich doch kurz erwähnen wollte. Es gab einen Film von einer gehörlosen Person und Kiroiko. Von Mika Imai. Und ich fand das sehr, ich glaube, der hat auch einen Preis gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich fand den sehr besonders, sehr still. Praktisch, es wurde praktisch keine Musik verwendet und es wurde auch sehr viel eben gesprochen oder gebärdet in dem Fall. Aber ich fand das so sehr detailverliebt, auch sehr viel Beobachtung. Ich finde es ein sehr besonderes Erlebnis, so einen Film zu sehen. Und ich wünsche mir mehr davon. Und es lief auch ein Film, den habe ich leider nicht gesehen, über eine Person, die in der Behindertenbewegung sehr aktiv ist. Eine Flinterperson, die auch schon älter ist, auch von der weiblichen Regisseurin. Den schreibe ich mir auf jeden Fall noch auf meine Watchlist. Vielleicht kann man ihn mal irgendwo streamen. Es gibt wohl so eigene Streamingdienste, die sich auf solche nischigen Sachen auch spezialisiert haben.
Ja, super wichtig.
Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es super interessant und schön, dass du da immer wieder hingehst und uns teilhaben lässt.
Dann machen wir weiter mit Mo, eine japanische Künstlerin, die gerade in Frankfurt zu Hause ist.
Thank you.